Überdeckung des Klassenbewusstseins.
It's not black against white, when I say we, it's the good against the evil.
Ja, so, lieber Siegfried, wir hatten ja vorher schon ein bisschen besprochen, dass ich diese Fragen vorlese und dass ich uns dann so ein bisschen hier durchleite. Und unsere erste Aufgabe in dieser Situation hier ist, dass wir uns vorstellen. Und stell dich, lieber Siegfried, doch bitte deine Arbeit oder die Institution, die du repräsentierst, vor.
Okay, danke schön.
Bitte schön.
Ja, ich bin der Siegfried und mache diverse Dinge sozusagen. Schreibe Sachen, hoffentlich kluge Sachen, und mache in einigen Zusammenhängen mit einem Verein, der heißt Bildung und Kunst, zusammen Ausstellungen. Da geht es dann zum Beispiel darum, dass man im Dunkeln Kunst zeigt, zu hören gibt, zu fühlen gibt, zu schmecken gibt. Oder also wir haben auch solche Fragen. Jetzt mach nicht so laut, jetzt dröhne ich. Ich gehe nämlich ganz weit zurück, also das bringt gar nichts. Ich habe manchmal Tendenzen zu fliehen. Also. Genau. In dunklen Räumen sich zu treffen und sozusagen den dominanten Sinn des Sehens mal auszuschalten. Das ist so ein bisschen unsere Intention. Wir haben das Blackout genannt. Genau, und daraus hat sich dann auch entwickelt, dass ich Kunstausstellungen kuratiert habe, wo blinde und sehbehinderte Künstlerinnen und Künstler ihre Werke zeigen konnten. Genau, also ich denke gerne über diese binäre Verhältnis von Sehen und Nichtsehen nach.
Okay, ja, ich habe gerade gesehen, ich hatte unsere Uhr. Du hattest kein Zeichen gerade, weil ich unsere Sanduhr vergessen hatte, aber jetzt, das ist meine. Mhm. Genau, ich bin Kathi Braun, ich bin heute hier als Migrationsforscherin. Ich arbeite im Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie Göttingen und bin da im Netzwerk für globale Migrationsforschung und außerdem bin ich mit Redaktionsteam in Zeitschrift wie heißt Movements und ich forsche viel und in Krittner, das heißt wir forschen viel an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Aktivismus und Kunst. Genau. Und habe ganz viel gearbeitet zu okay, Migration, viele so postkoloniale Perspektiven, partizipativ geforscht in Genf mit südamerikanischen Care-Arbeiterinnen und habe dort auch mit in so ein bisschen Organizing-Prozessen mitgeforscht und habe immer geguckt sozusagen, wie kann dieses Wissen eigentlich auch mit in so ein Wissensregime sozusagen mit reingebracht werden, was so das Universitäre angeht und auch diese Übersetzung von alltäglichem Wissen und unterschiedlichen Wissensformen sozusagen in diesen Kanon und mich darin auch ganz viel damit beschäftigt, was das eigentlich heißt, wenn man von Integration oder bei dir jetzt, Integration spricht. Ja, abgesehen davon bin ich noch Lehrbeauftragte an unterschiedlichen Unis, aber das ist so, was ich tue. So. Die 2 Minuten sind fast vorbei. Ich gehe weiter jetzt zur nächsten und ist die Frage inklusive hier? Wenn ich die Frage vorlese, ist sie inklusive? Nein, no. Okay. Ja, also, das war die 10-Minuten-Uhr. Ich lese das jetzt vor, also zweite These. In der Gesellschaft, in der wir leben, werden immer wieder Gruppen mit gewissen Merkmalen ausgeschlossen. Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen etc. Begriffe wie Integration und Inklusion sollen den Umgang mit Ausgeschlossenen, in Anführungsstrichen, definieren, Wobei Integration eher in der Migrationsdebatte und Inklusion in Bezug auf Menschen mit Behinderung gebraucht werden. Was sagt dies über den Umgang mit diesen Gruppen aus? Also einmal der Begriff der Integration, einmal der Inklusion. Und führen diese Begriffe nicht noch zu mehr Ausgrenzung und sollte man von verschiedenen Menschen, die durch unterschiedliche Faktoren benachteiligt werden, beispielsweise Ausschluss vom Arbeitsmarkt, nicht viel eher als Klasse sprechen?
Alright. Das war eine lange Frage.
Eine lange Frage, ja.
Eine sehr lange Frage. Wer fängt an? Soll ich anfangen? Willst du
anfangen?
Also für mich ist das, wir machen das jetzt ganz entspannt mit der Uhr, das, für mich ist sie sowieso nicht da. Vielleicht ist es gerade für die auch am besten, wenn sie für die eigentlich auch gar nicht wirklich da ist. Ja. Nur spielerisch da ist sozusagen. Genau, wir machen das im Blindflug, das ist eben meine Spezialität. Also ich denke mal, tatsächlich, ist zwar ein bisschen suggestiv formuliert, aber ich würde dem zustimmen, Inklusion, davon kann ich am besten sprechen, ist, denke ich, wirklich der Versuch dieser Gesellschaft, mit uns umzugehen und uns Behinderte einigermaßen in den Griff zu kriegen. Ich glaube, man sollte tatsächlich da so realistisch sein. Und es gibt, glaube ich, da immer ein paar Leute innerhalb der Gruppe der Behinderten, die davon profitieren. Und es gibt, glaube ich, die Mehrheit, die davon nicht wirklich viel hat, meine Meinung dazu. Und von daher, ich manchmal das Gefühl, dass es, wenn es um die Formulierung eines einheitlichen Klassenbewusstseins geht, das sogar eher das zerstört, innerhalb der einen Gruppe.
Frau Siegertweier, kannst du mir nochmal sagen, was meinst du denn mit einige profitieren und andere nicht?
Einige Behinderte profitieren, einige Behinderte oder die meisten Behinderten profitieren eher nicht, würde ich sagen. Mhm. Ich glaube, das ist im Grunde genommen die Strukturierung der kapitalistischen Gesellschaft auf uns überträgt, indem wir halt Eliten generieren, die uns sozusagen beherrschen. Die Mehrzahl wird dann doch zu den Beherrschten. Mhm. Das ist meine pessimistische Kritik daran.
Mhm. Ja, das ist ja, was wir so ein bisschen auch in der Migrationsforschung oder ganz viel auch bearbeiten. Ich forsche auch im Moment ganz viel mit so dekolonialen Perspektiven auf Willkommenskultur und wo jetzt ganz plötzlich wieder dieser Integrationsbegriff da ist, wo wir da tatsächlich schon seit 20 Jahren, und das war vor 10 Jahren, hat Sarrazin das wieder so reingebracht, also diese ganze Diskussion um Leitkultur, um Integration, wo es ja eigentlich, kann man sagen, um sowas wie so eine differenzielle Integration ist, ja, das heißt eine Abstufung, wer nach welchen Kriterien in welchem Maße teilnehmen kann an diesem Ding, ja, also an diesem Ganzen und also wer in den Genuss kommt sozusagen, ja, als nicht nur von Menschenrechten, sondern auch von sozialen, von politischen und kulturellen Rechten und dass das halt abgestuft ist, ja, das ist abgestuft je nach deinen Fähigkeiten, nach deinem Bildungsgrad. Ich würde das auch auf die Diskussion um Inklusion, wie du das gerade gesagt hast, auch nochmal ausweiten, wo es ja doch um ein Verständnis von Integration geht, das ein absolut utilitaristisches, ja, ein ökonomisch überformtes ist, wo es darum geht, wie viel kannst du Wert schöpfen, ne, was bist du insofern natürlich auch immer gleich assoziiert mit, wie viel bist du wert, ne, wie viel kannst du generieren, und je nachdem sind halt dann diese differenzierten, diese Abstufungen von Teilhabeformen gegliedert. Und der zweite Aspekt, den wir halt auch schon lange, wenn ich wir sage, dann rede ich so von einem Kontext, der sich viel so als kritische Migrationsforschung versteht, der auch viel aus einem Kontext kommt, wo einfach auch so postoperaistische Perspektiven und Bewegungsperspektiven mit reingenommen wurden, dass die Frage ist, Integration in was eigentlich? Ja? Also als ob es ein heiles Ganzes gibt, wo irgendwer reinkommt, und das ist ja schon mal, das ist ja so ein Containerdenken, als ob wir es irgendwie mit einer gesamthomogenen Gruppe hätten und einzelne abweichende Lebensformen sozusagen da nochmal da sich in irgendwas einfügen müssen. Und das ist natürlich hanebüchend so und auch selbst aus so einer soziologischen Perspektive, weil es gibt ganz viel, wo darüber gesprochen und immer, dass das natürlich irgendwie Gesellschaft und alles durch Vermischung funktioniert. Ja, und dieses homogene Ganze, wie man das jetzt mit der Leitkultur hat zum Beispiel und übrigens jetzt halt, wie gesagt, wieder mit der Frage, wie integriert man eigentlich die Flüchtlinge, so, ja, jetzt kommt das schon wieder, wo man sagt, okay, gut, also entweder geht man davon, zieht man ein, so, dass das alles einfach Gesellschaft ganz schön viel Arbeit ist und niemand hat gesagt, das ist irgendwie ein Zuckerschlecken, so, es gibt Differenzen und zwar auf allen Ebenen und das heißt auch, dass wir halt eine Gesellschaft von vielen sind, so, ne, und das ist nicht dieses normale, eigene und das abweichende Fremde sozusagen gibt.
Ich finde, es gibt manchmal so Momente der Solidarität. Also ich, zum Beispiel heute im Intercity, da bin ich auf die Toilette gegangen und ich bin ja ein Sitzer. Ne? Also ich setze mich da also auf diese Klobrille und bin ganz nass am Popo. Das war eklig, oder? Also, dann dachte ich mir, das sind doch immer die Männer, die das...
Das weiß ich nicht.
Meinst du nicht? Ja, ich glaube, die Männer, diese Klobrille nass machen.
Nee, das ist ja blau, dann gibt das auch ich.
Echt?
Okay. Ja, ich hab Schiss, Mann. Das ist eine realistische Wahrnehmung.
Aber ich wollte sagen, also, dann dachte ich mal, ich gehe lieber aufs Frauenklo eigentlich. Also keine gute Idee.
Frauenklo bin ich da sicher. Ich würde nie die Hand ins Feuer legen.
Nicht ins Feuer, aber auch nicht in die Kloschüssel. So.
Nicht drauf, weiß ich nicht.
Na, aber in der Tat war ich mal bei einem Kongress in England auf einem Klo, bin aus Versehen aufs Frauenklo gegangen und als ich rauskam, stand da eine Frau und ich war ganz entsetzt und war scheiße, wieder falsch. Und dann sagte die aber, ja, du bist willkommen bei uns und dafür arbeiten wir doch, dass wir Grenzen fallen lassen. Und da fühlte ich mich echt willkommen und da hatte ich so einen Moment von Solidarität und das ist vielleicht ein Funken von Klassenbewusstsein, was uns verbindet oder so. Fiel mir gerade so ein, weil ich dachte mir, ja, das war doch die Frage. Ne? Gibt es vielleicht etwas Übergreifendes? Und ich glaube nämlich, das ist manchmal echt so, da steht Bewusstsein, oder? Ist das nicht falsch irgendwie? Also das ist so, ja, kommt hier, schon wieder, oder?
Hier stand halt Klasse.
Klassenbewusstsein, ich auch gefragt.
Nee, aber in unserer zweiten Frage,
der magische,
ich wiederhole, einfach für uns beide nochmal, führen diese Begriffe nicht noch zu mehr Ausgrenzung und sollte man von verschiedenen Menschen, die durch unterschiedliche Faktoren benachteiligt werden, Beispiel Ausschluss Arbeitsmarkt, nicht viel mehr als klassisch sprechen.
Ja. Ausschluss, ja. Also es war jetzt ein ganz praktisches Beispiel, war jetzt gar nichts, passte sogar irgendwie schon, aber auch wieder nicht. Ne? Also.
Naja, die Frage ist halt, ne, die ich mich da auch, als ich das vorher so durchgegangen bin, kurz davor, weil wir haben uns ja alle nicht vorbereitet darauf, ne, sondern das soll ja hier entstehen, ein Entstehungsprozess sozusagen. Dass das Ding natürlich ist und wo man echt dran arbeiten muss, ist, wenn wir Klasse sagen, ja, ist das Verständnis von Arbeit. Und indem man sich definiert sozusagen über Arbeit, und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, geht es um Wertschöpfung und was ist eigentlich mit den Leuten, die kein Wertschöpfen. Ja? Das kannst du, ich habe ja zum Beispiel in Genf mit Care-Arbeiterinnen gesprochen und ich muss sagen, dort gibt es einen ganz sehr positiven Umgang, ja? mit Frauen, die im Haushalt arbeiten, speziell aus Amerika, denen wird nahegelegt, die sind ganz fleißig und liebevoll und das ist eh so ein bisschen im Blut, dass man da so...
Ah ja, natürlich.
Ne? Und dann gleichzeitig hast du aber halt, ne, die, wo man dann nicht mehr so tolerant ist, ist, wenn jugendliche Männer, die tatsächlich auch mal traumatisiert aus Bürgerkriegsgebieten kommen, wo tatsächlich die Frage von Arbeit erstmal, das ist erstmal hier ein bisschen Wunden heilen und ein bisschen und eben nicht und vielleicht auch nicht verwertbar sein. Und da greift das nämlich nicht mehr. Und dann ist doch die Frage, wenn wir so eine riesen, glaube ich, globale Lebensform haben, die nicht in diesem Arbeits- und Verwertungslogik, sondern tatsächlich die Ungebrauchten, die Leute, die allen scheißegal sind und die auch nichts generieren, sondern tatsächlich uns kosten, in Anführungsstrichen. Das muss man daran anpassen, ja, weil es ist an diesem Dings der Arbeit gebunden und das ist, wo ich gerade so ein bisschen, weiß nicht, ob das passt, so. Weiß ich nicht.
Ich weiß auch, also wenn ich jetzt so an die alten Griechen jetzt mal zurückdenke, da war es ja so, dass die Klasse, die sozusagen wirklich der Arbeit enthoben war, ja, die mit dem höchsten Ansehen war. Also die Arbeiten, das haben die Sklaven und die Frauen sozusagen getan und die die Leute, die die philosophischen Texte geschrieben haben, das waren halt Leute, die hatten Zeit dafür. Also die waren sozusagen der Arbeit enthoben. Und die waren sehr hoch angesehen. Und die haben Weisheit, Wissen produziert, Feste gefeiert. Also die Leisure Class sozusagen. Also,
ja.
Also das ist ein Beispiel, dass man Klasse und Ansehen und Herrschaft nicht unbedingt an Arbeit binden muss. Wir sind natürlich protestantisch in unserem Kerndenken. Wer arbeitet, der hat dann verdient, dass er jetzt viel Geld hat und dann ist ein Milliardär. Ja. Und hat ja auch viel gearbeitet. Ne?
Ja, das ist ja vorher auch gekommen. Ja, aber gleichzeitig ist ja beim Proletariat sozusagen, ne, da geht es halt wirklich um oder das Lumpenproletariat, was du jetzt mal in der klassischen marxistischen Theorie so hast bei Marx. Aber ich glaube, also A, wir müssen jetzt kurz zur nächsten Frage, aber das zieht sich da jetzt ganz gut durch. Und zwar ist unsere nächste Frage, kann man in den Ausgeschlossenen neue Revolutionäre sehen oder wäre dies eine unzulässige Romantisierung? Soziologisch betrachtet, das sind wir, was sollte eurer Meinung nach das Ziel der Ausgeschlossenen sein? Integration, Inklusion oder etwas ganz anderes?
Okay.
Unsere Zeit
läuft. In welcher Quantität?
Wir reden jetzt.
10 Minuten.
Achso, in welcher? Ich dachte pro Kopf. Nee, wir machen 10 und plus. Wenn das jetzt gerade bei uns, dann machen wir plus 2.
Ja, also das war ja bei Marx einfach, wenn ich mich recht an Marx erinnere, waren das ja die zwei großen Klassen, die gegeneinander standen, das Proletariat und die Kapitalisten. Die einen hatten Eigentum an Produktivkräften, die anderen hatten es nicht, hatten nur ihre Arbeit sozusagen. Jetzt ist das, waren das natürlich einfache Verhältnisse im Grunde genommen und das ist heute wahrscheinlich viel komplexer geworden. Und jetzt will man von uns eine einfache Antwort auf eine komplexe Frage.
Naja, vielleicht ist
oder? Also ich meine.
Naja, ist ja.
Also man hat doch irgendwie auch mal gedacht, so der Computer und alle diese Skills, die da dranhängen, die würden dazu führen, dass Produktivkräfte viel weiter gestreut werden in der Gesellschaft. Und ich kann mein eigener Unternehmer sein. Und damit haben wir ja sozusagen auf der Marx-Theorie aufbauend eine neoliberale Theorie auf einmal gebaut, die uns alle verwirrt hat. Also uns Linke auch, oder?
Absolut. Ja. Und es gab ja dann Versuche. Ne? 1. Mai, was macht man sozusagen? Ne? Geht man auf die klassische Arbeiterbewegung? Ne? Dann hatte man die Prekarisierungsbewegung sozusagen, ne? die gesagt hat, wir prekären, wir kommen zusammen. Ne? Und da war dann immaterielle Arbeiter, die Diskussion, Denkarbeiter, Kreative, die neuen Prekären, die sich jetzt nicht identifizieren mit diesen, mit den Leuten, mit den Fabrikarbeitern, mit den Beamtinnen und was weiß ich was. So, das war ja schon ein Versuch. Und ich glaube auch manchmal, ich meine, das ist ja die Sache, es ist eine komplexe Sache und gleichzeitig ist es so offensichtlich, dass diese soziale Schere so auseinandergeht. Wieder und wir haben global so wachsende Ungleichheit, obwohl wir so ein neoliberales Versprechen irgendwie haben, dass jeder dafür selber das irgendwie hinkriegen kann. Das ist ja doch nochmal, ja, also es gibt ja auch bei Marx und Engels, und das fand ich ganz gut, und du hattest das vorher angesprochen mit dem Klassenbewusstsein. Ja, und die Frage ist auch, wie konstituiert sich eigentlich da sowas wie eine Klasse? Ja? Der sagt nämlich, zuerst ist Klassenkampf und dann ist Klasse. So, und wenn man, und der Rest, ja, und die in diesem Klassenkampf, das heißt, man kommt erstmal zusammen und man ist total unterschiedlich und man hat unterschiedliche Erfahrungen und man hat unterschiedliche Verständnisse vom guten Leben, ja, von Revolution, von irgendwas. Aber erstmal in diesem Zusammenkommen überhaupt, also diese gemeinsam geteilte Erfahrung sozusagen, ne, und danach guckt man, wie man sich organisiert, wo das hinläuft, aber wenn man dem so klassisch folgt, dann würde man sagen, gut, ja, wir machen einfach eine neue Klasse draus und gucken, dass da auch Leute, die halt nicht sich über Arbeit definieren und nicht im Arbeitsmarkt, ne, also die nicht diese klassischen Arbeitsrechte einfordern können. So, glaube ich, jetzt habe ich gelabert, Entschuldigung, aber das liegt einem halt auch so, man will das ja selber auch wissen einfach, ne? Das ist ein großes Problem und, oder?
Ja, es ist die Frage, wo sind Gemeinsamkeiten, wo sind gemeinsame Interessen, wo sind gemeinsame Erfahrungen, wo sind gemeinsame Sprachen vielleicht auch. Also Und ich kenne das ein bisschen aus der Behindertenbewegung. Da gibt es natürlich die Gehörlosen oder Tauben, die uns mit der Formung einer eigenen Kultur relativ vorangegangen sind. Und das finde ich sehr ansprechend. Aber die definieren sich natürlich einfach auch nicht über Arbeit, sondern die definieren sich über kulturelle Aspekte, über ihre gemeinsame Sprache, also die Gebärdensprache. Mhm. Und vielleicht, das hatten wir ja in den letzten 10 oder 20 Jahren schon so, dass es eher so diese Kulturalisierung war. Ne?
Aber spielt da auch sowas in der Bewegung, spielt da auch sowas eine Rolle, wie sozialer Stand sozusagen? Ich weiß es nicht, deswegen, also es ist echt Neugier.
Ja und nein, also natürlich, es ist eine egalitäre Bewegung und von daher würde man dort natürlich eher sagen, nein, es spielt keine so große Rolle. Aber natürlich gibt es Unterschiede. Es gibt natürlich Leute, die sind besser gestellt als andere. Also das Problem taucht da auch wieder auf. Das hatte ich am Anfang gesagt, es gibt immer Leute, die stärker profitieren von Inklusion, die werden dann eine Elite bilden und es differenziert sich dann auch wieder aus. Also die Gefahr ist einfach da. Und, wenn man unterdrückt ist und keine Schnitte hat, dann ist man eher sehr egalitär und dann hat man fast schon kommunistische Grundstrukturen oder nicht Grundstrukturen, aber Elemente davon. Und je weiter man in die Gesellschaft reinkommt, inkludiert wird oder sich inkludiert, umso stärker wird dieser Differenzierungszwang sozusagen. Also dass man wirklich jetzt auch sich aufteilt in die oben, die bestimmen, ne, und dann die unten, die dann irgendwie die schlechtere Karten haben in dem ganzen Spiel.
Aber das ist interessant, weil ich würde zum Beispiel tatsächlich für Migration jetzt auch, ne, vor allem wenn man sich Migration vom globalen Süden jetzt nochmal anguckt, wo ich erstmal sagen würde, dass dieser Traum sozusagen, ja, dieses Begehren nach einem besseren Leben, dass ich, da würde ich jetzt sagen, also dass diese Solidarität oder so, ne, man wird ja sehr schnell, also das ist schon dieser Traum von auch diesen Fernseher haben, ganz viel, ne, das ist schon ein anderes Verständnis, also ich glaube, dieses Verständnis von was wollen wir eigentlich alle, das ist schon ein bisschen kompliziert, also wenn es um Migration sozusagen geht. Ne? Man denkt ja auch, oder man neigt auch dazu, schnell zu sagen, das ist eine homogene Gruppe sozusagen. Ne? Und das ist es halt nicht überall. Gleichzeitig ist es aber schon so, dass die Erfahrung hier, nämlich dass du deklassiert wirst, ne? Dass du rassifiziert wirst, dass du vergeschlechtlicht wirst, dass das wiederum schon diese Ausgrenzungserfahrung, dass sie schon auch so ein politisches Bewusstsein herstellt. Aber ich würde sagen, von Anfang an, also wie du das gesagt hast, ne, wenn man so unten ist, dass das da ist, das weiß ich nicht, ob ich das da so unterschreiben könnte sozusagen, dass da per se, nur weil du migrierst, du forderst heraus, ja, du willst eine andere Form von Zugehörigkeit, du bist nicht mit einverstanden, dass du kein Stück vom Kuchen kriegst, so, ja, und du willst ein besseres Leben. Und ich glaube, das ist schon sozusagen Politikverständnis. Ne? Du gehst und forderst diese Grenze von Europa, vom Westen heraus und gehst hin. Und das, finde ich, ist schon ein politischer Moment sozusagen. Aber ich weiß nicht, es ist eine schwierige Sache, ob das mit diesen Klassen, ob das darunter sozusagen, wenn man organisieren möchte, ob das reicht. Ne? Ob das sozusagen der Moment ist, der Organisation da. Und das ist halt dann auch diese Frage der Romantisierung. Ne? Was sagst du dazu?
Zur Romantisierung. Ich bin absoluter Romantiker.
Ja, auch. Das ist ja
also ich.
So viel. Problem mit der Forschung.
Ja, es ist vielleicht tatsächlich so. Also ich glaube, wenn man im Blindenverein zusammensitzt und sich über Dinge unterhält, die man schlecht findet, die man gut findet, dann ist man zwar nicht unbedingt Romantiker, aber es verbindet dann einfach was. Und das ist dann immer schon tatsächlich der gemeinsame Erfahrungshorizont. Also wo man dann sagt, ja, das kenne ich auch. Mhm. Ja, das ist mir auch schon passiert. Ja, die Sehnen halten einen, also ihr seid halt die Sehnen übrigens. Und das ist wahrscheinlich schon länger. Auch die Hörenden höchstwahrscheinlich aus anderer Perspektive. Gehende, also normallos einfach.
Ja.
Normalen Menschen oder auch Normlinge.
Ja, ich glaube.
Also wir sind da nicht so nett zum Beispiel. Also manchmal ist das gar nicht nett. Ne? Also das ist nicht die Frage. Also, Und das brauchst du aber auch natürlich, um dich ein bisschen abzugrenzen. Und,
absolut.
Ja, ne? Und ja, also das ist, da brauchst du jetzt gar nichts herzustellen, das ist im Grunde da. Aber das sind nicht alles Linke, ne? Also die wählen auch die CDU zum Beispiel. Und ich fühle mich aber dann trotzdem manchmal mit einem, ich bin jetzt ganz, ganz konkret, ne? Und fühle mich dann mit einem Blinden der CDU-Welt dann oftmals verbundener als mit einem Linken, der nicht blind ist. Beziehungsweise ich habe Probleme, ne? Also ich schwanke dann zwischen der einen und der anderen Person. Und es ist einfach sehr, sehr... ja, sehr, sehr ambivalent eigentlich. Also von daher bin ich irgendwann zu dem Ergebnis gekommen, dass ich ein Freidenker bin und kein Linker, glaube ich. Wenn ich Freidenker sagen darf, weiß nicht,
ja. Okay. Ja, wenn du FDP machst.
Ja, ich versuche da gewisse anarchische Elemente reinzubringen. Also ich bin eher so auf der anarchischen Seite als auf der linken Seite. Mhm. Und versuche mir persönlich Freiheitsmomente rauszuarbeiten. Auf der einen Seite und aber mit anderen Leuten zusammen gemeinsame Aktionen zu entwickeln, die teilweise sehr klein sind. Also Mikro.
Ja, ich glaube.
Ja, also und so baut man sich das vielleicht auf. Also wir haben jetzt in Köln so eine Mad Pride gemacht zum dritten Mal und da treffen eine Mad Pride. Also Mad Pride
kennst du. Ah, schön, haha.
Ja. Mad and Disability Pride, also wo alle, die irgendwie schräg sind, zusammen auf die Straße gehen.
Sehr schön. Sehr
genau.
Schön.
Ja. Und ja, da sind dann eben, treffen sich dann schon so ein paar Klüppchen dann wieder. Ne?
Ja, ich finde, es gibt halt dieses Ereignis, ne? Und ich finde für mich und für viele Leute, also gerade in so einer Zusammensetzung von Klasse, von Vergemeinschaftung, ja, von Solidarität, tatsächlich war dieses Ereignis des Sommers der Migration, ja, 2004, ich muss dann bei aller Kritik, weil ich gucke mir das ja auch sehr kritisch an, was hier mit Helferinnen und diese weiße bürgerliche Überheblichkeit sozusagen, wem wird eigentlich geholfen, nur wenn der sich so oder die sich so benimmt, wie man möchte. Aber das hat was bewegt und ich glaube, dass dieses Ereignis, wo tatsächlich der Wunsch von 100.000 Leuten, ich würde sagen, nicht so regiert zu werden, ja, und zwar einfach diese politische Entscheidung zu machen, was sie wollen und sich nicht von diesem Grenzregime sozusagen aufhalten zu lassen. Das war ein Moment, wo wir alle, also ich glaube, das ist bei Badiou heißt er, ja, der sagt so, was ist eine Treue zum Ereignis, das ist durch so ein Ereignis, was hergestellt wird. Und das hat auch was sehr Romantisches. Und da würde ich sagen, ja, da bin ich auch Romantikerin, weil ich glaube, wenn wir nicht so eine Utopie sozusagen darin haben, und da würde ich auch sagen, als Linke sozusagen einen anderen, also eine Linke, die einfach nochmal eine Utopie herstellt, die wirklich für alle da ist und die sich auch dieser radikaldemokratischen oder diesem Aushandeln, diesem schwierigen, verdammten Ausarbeiten und Aushandeln und Aushalten von Differenz, ja, da würde ich sagen, da bin ich eine Romantikerin, aber ich glaube, das ist auch machbar. Also so, da würde ich sagen, also genau wie du gesagt hast, und ich würde doch lieber mit einer linken Utopie sozusagen Gruppen zusammenfinden und mich darin sozusagen und darin auch viel Kritik machen, das mache ich dann auch gerne, auch wissenschaftlich, aber das ist halt in diesem politischen Imaginären sozusagen passiert, ne? Dass man diese Vorstellungswelt, was ist eigentlich Politik, dass man die nochmal verändert in der Linken und da ist halt Wissenschaft genauso wichtig, weil wir da diese ganzen Begriffe herstellen, ja, wir bieten die an.
Ich finde, das hat auch viel mit Lachen zu tun. Also ich erzähle dir meine Geschichte und zwar die lustigste Geschichte, die ich, glaube ich, erlebt habe in meinem Leben. Und zwar, das war mit meinem blinden Freund Robby und der kam aus Hamburg und hat in Köln eine Sendung für uns, wir machen auch Radio, und eine Sendung gemacht übers Reisen und hat dann sozusagen einen Hamburger in Köln, ja, also was erlebt er so. Und Robby war also ganz, ganz brav und fleißig und hat ganz viel aufgenommen mit seinem Aufnahmegerät und dann war so müde abends, dass er in dem Hostel, in dem er war, dann mit auf einmal zwei, drei Typen fand, die ähnlich unterwegs waren wie er und dann haben sie auf die Kacke gehauen und jede Menge Joints verquamst. Das hat er dann so weit getrieben, dass er dann mitten in der Nacht nicht mehr genau wusste, wo seine Schuhe und sein Blindenstock ist.
Ja.
Genau, und dann ist er also ohne Stock und ohne Schuhe sozusagen in irgendein Bett gesunken. Und am nächsten Morgen rief er dann bei mir an und sagte, Sigi, mein Stock ist weg. Kannst du nicht vorbeikommen und mir Stock vorbei? Ja, dann bin ich natürlich direkt nach Köln gefahren. Ich hatte aber auch nur einen Stock und dann sind wir beide beide Blinden, dann ist sie schon wieder halbwegs nüchtern, dann hinter einem Stock hermarschiert durch Köln. Das war sehr lustig, kann ich sagen. Und dann ist er irgendwie mit so einem kölnischen Taxifahrer ins nächste Schuhgeschäft gefahren und sagte der, also er natürlich immer noch barfuß und durch die Pfützen durch, und dann meinte, was haben Sie denn hier mehr? Das haben Sie auch in die Nacht auf dem Tisch getan. Und ich muss sagen, das sind Momente von Anarchie und Freiheit, sozusagen sowohl der Schuhe, der Last der Schuhe, als auch der Last der sozialen Rolle, blind zu sein, mal enthoben zu sein, die einfach, also das hat uns unheimlich verbunden und hat auch was mit Klassenbewusstsein zu tun. Also das ist mehr so der Spaß da dran. Also nicht nur Bewusstsein, sondern auch, Solidarität, auch spüren, ja, und finden, genau. Und sich totlachen. Ja. Wir können heute noch irgendwie, wenn wir das Wort Schuh aussprechen.
Siegfried, wir müssen.
Och, komm.
Ich habe ja gut, weil nämlich die nächste Frage.
Du hast schon gemerkt, ich bin Anarchist. Ne?
Also, ja, das ist aber.
Ich kann eigentlich nicht diesen Zeitregime da beugen.
Ich bin ja dann
dieses Soziologin.
Ich mache da die Ordnung und die Raster.
Auch soziologisch. Du bist entschuldigt, aber nur weil ich solidarisch mitfiele.
Ja,
du bist natürlich selbst. Also, das Wort Schuld tauchte da vorher auf. Ne? Also, Schuld. Entschuldigen kann man ja nur aus Solidarität, das ist meine neue These jetzt gerade.
Ja, aber das ist gut, die gefällt mir.
Ist gut, oder?
Ja, und unsere letzte Frage,
es
ist gar nicht die letzte, aber es ist eine, die eigentlich ihr uns stellen musstet, aber wir haben jetzt, also im letzten Gespräch ist folgende Frage ungeklärt geblieben.
Okay.
Ich habe eine Brille an und gucke über die Brille unsere Vorgängerinnen an, und aber wir hatten auch schon so ein bisschen geredet draußen, ne?
Aha, geschummelt, würde ich sagen.
Ja, nee, es war ein Versuch, damit wir so uns vorbereiten können, aber es war
Hat nicht viel gebracht. Kann ich mir vorstellen. Jetzt lest doch die Frage vor.
Nee, das war ja, Frage. Im letzten Gespräch ist folgende Frage ungeklärt geblieben.
Okay.
Und das gucke ich gerade und frage, aber es ist...
es geht darum, erstmal die Unklarheiten zu ändern.
Die Unklarheit, aber nicht von unserem, sondern von der Session davor.
Ich hatte das Gefühl, dass da was unklar war. Warte mal, was war das denn noch?
Ja.
Ganz am Ende, oder?
Eine Frage war ja zum Beispiel, warum Geschlechterrollen, warum das so einen Backlash erlebt irgendwie, oder?
Ja.
Auch erklären, warum die sich so hartnäckig halten, obwohl der Kapitalismus ja, weiß ich nicht, die Eingliederung der Frauen in den Arbeitsmarkt zum Beispiel vorangetrieben. Aber mich würde eigentlich mehr interessieren, was für euch irgendwie, also wo ihr noch anknüpfen wollt. So. Das kann ja was für euch anderes sein.
Mhm. Ja.
Also ich glaube, das hat was mit Pippi Langstrumpf zu tun, also meiner Meinung nach. Weil ich fand Pippi Langstrumpf immer so, also fand ich immer irgendwie gut. Und das, aber das hat, glaube ich, also die wollen jetzt alle lieber wieder Barbie sein oder so, und nicht Pippi Langstrumpf.
Ich meine...
Oder? Also...
Nee, was mich darin hat, interessiert tatsächlich, gut, ich weiß, ich finde das ganz, ganz schlimm und alles gleichzeitig. Ich habe ja eine Tochter auch, du hast ja auch eine Tochter.
Zwei.
Ich habe eine Tochter, einen Sohn, und ich war sehr entsetzt lange, als sie tatsächlich irgendwie so Prinzessin auch sein wollte, und das war ganz schlimm für mich, und jetzt im Endeffekt ist sie halt jetzt eine Hippie, und irgendwann mal wird das auch anders sein, und ich finde es jetzt nicht mehr ganz so tragisch, weil ich dann doch merke, es gibt ja die Kunst der Aneignung, und irgendwie macht dann oft auch, ist das Widerständige und dass die Sachen sich so aneignen, wie man möchte, ganz anders, und gleichzeitig sind ja die jungen Mädchen, also auch Migrantinnen im Übrigen, das muss ich auch dazu sagen, ganz neues Selbstbewusstsein, wo ich erstmal sagen könnte, da bin ich tatsächlich viel verklemmter und viel zurückhaltender, und wenn ich dann sehe, wie auch mit dem Kanakischen sozusagen sehr selbstbewusst aufgetreten wird und gesagt wird, du laberst mich nicht voll sozusagen, ich bin hier und ich nehme meinen Platz ein und ich bin sichtbar, und ich nehme mir den auch, weil es mein verdammtes Recht ist, würde ich schon irgendwie, klar, Backlash, und gleichzeitig niemals ganz, nicht ganz, ich glaube da schon an ein sehr, auch wissenschaftlich übrigens, ich bin ja auch als Wissenschaftlerin da, und es ist auch wissenschaftlich erwiesen, sage ich jetzt mal.
Echt?
Ja.
Ich finde es gut, finde ich gut. Also,
doch. Also besser. Nein, du kannst ja tatsächlich. Ja, also wenn du sagst, so, es ist ja viel in den letzten 20 Jahren passiert, und du hattest es vorher gesagt, mit kulturellen Identitäten, da ist ein unheimliches Selbstbewusstsein auch entstanden, okay, auch ja, im Neoliberalismus. Ja?
Ich finde das gut, dass das auch wissenschaftlich belegt ist. Also so leuchtet es mir sofort ein. Also, ich glaube, das ist aber, glaube ich, auch, vielleicht versuche ich jetzt eine Antwort zu finden, weil ich glaube nämlich, das ist genau das gleiche wie mit dieser identitären Geschichte. Man will wieder, man fühlt sich so verloren, diesen ganzen Kanackenfrauen, die da auf einmal so selbstbewusst sind und jetzt, mein Gott, wo wollen die deutsche Frau muss wieder her? Oder die österreichische Frau so mit blonden Zöpfen und dann diesen Bauernhof dahinter und alles ist Idyll. Ja, so könnte ich mir das erklären. Das ist irgendwie, Himmel hilf uns, die rote Gefahr, oder wie war das, die gelbe Gefahr, ne? Das war doch in den 60ern schon.
Die so gelbe, China, das war
die gelbe darüber, Gefahr ja. Und das war immer so ein Muster. Und ja, ja. Das fand Oskar Nick war es, glaube ich, hat einen schönen Artikel geschrieben über. Das war die Geschichte mit dem Wolf und den sieben Geistern, genau. Aha. Also und zwar, dass der Mythos, Adorno hat ja über den Mythos Odysseus, ne? Das war ja der für die Antike, der in Adorno und Horkheimer sich der Kernmythos. Und, aber für die Germanen ist der Kernmythos der Wolf und die sieben Geißlein. Weil nämlich, das ist die Gefahr, die von außen kommt, dass der böse Wolf, ne, der klopft an die Tür, los, ja. Ne, also kommen übers Mittelmeer und so, die Wölfe ständig. Aha. Und der Deutsche und der Österreicher vielleicht auch, muss sich einfach in seiner Hütte da verschanzen und aufpassen, dass der Wolf nicht die Kindlein wegfrisst. Ja, sieben Kindlein. Gut, ja, das ist, glaube ich, so, also vielleicht so ein Mythos der Legende, der Geschichte, die unheimlich so schwelt, kulturell sozusagen. Und ich dann glaub, haben die dieses Idyll da, ne, mit dem Bauernhaus da. Ich habe das leider ja nie gesehen, das muss ja hübsch aussehen. Ne? Und das fand ich so schön, wo du sagst, die müssen schuften, das ist ein Scheißleben. Ne? Also, aber die idealisieren das. Ne?
Ja, das ist, ja. Ich glaube, es ist so eine Sache mit diesem Aufschieben von dem Eigenen und da wieder sowas, was Eigenes finden. Aber ich glaube auch, und das ist für auch eine linke Gesellschaftstheorie sozusagen ein ganz zentraler Punkt. Da geht es so ein bisschen über in die nächste Frage, nämlich welche Frage ist bei uns in diesem Gespräch ungeklärt geblieben. Und ich glaube, für mich sozusagen der Punkt, der ungeklärt bleibt jetzt hier, ist nämlich, dass wir natürlich jetzt ganz viel selbstbewusste kulturelle Identitäten sozusagen hergestellt haben. Und ich würde auch sagen, dieses Deutschtum und dieses identitätsbezogene Germanische sozusagen ist eine Ausformulierung, und das ist jetzt noch keine These, ja, es ist erstmal ein Denkversuch, den ich mit euch vielleicht auch machen möchte, der sich eigentlich einreiht in ganz viele identitätspolitische Kämpfe, ja, wo das Verbindende eigentlich gar kein, also wir haben ja kein Gegenkonzept, ja, und das ist sozusagen die Frage, wenn diese ganze kulturelle Identitätskämpfe, wo die Frage sozusagen von Zusammenkommen wieder, ne? Jetzt haben wir uns alle bemüht, uns diese ganzen Differenzen sichtbar zu machen, ja? Der deutsche Identitäre auch, ja? Weil das ist auch, das ist Ethno-Pluralismus, nennt man das dann, ja? So, der, aber ja eine ganz, ohne das gleichsetzen zu wollen, ne? Aber es ist eine ähnliche Tendenz. Also insofern, finde ich, stellt sich schon so die Frage auch, mit so, was ihr gesagt habt, ne? Mit diesem Hausherrtheim und der Wolf und die sieben Geißlein oder so, was eigentlich die Antwort ist von jetzt, wenn ich hierfür als Migrationsforscherin und migrantische Bewegung sprichst oder du auch für die Behindertenbewegung, wo kommen wir halt zusammen und was heißt das für Klasse sozusagen? Ja, weil das ist für mich eine ungeklärte Frage, wie wir mit dieser Aufspaltung in tausend Differenzlinien, die wichtig waren, um sichtbar zu werden, aber ich glaube, jetzt haben wir irgendwie Machtverhältnisse und Kräfteverhältnisse, die gefährlich einfach sind. Ja? Die sind gefährlich, die sind faschistisch, ja, und die sind, das ist nicht mehr witzig jetzt. Und ich glaube, jetzt ist schon die Frage nach gemeinsamen Strategien. Das ist für mich sozusagen meine ungeklärte Frage auch in unserem Gespräch.
So. Ja, das kann ich, glaube ich, kann man so sagen, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass man sich halt so an bestimmten Fragen, Kernfragen der Zeit, des Momentes, dass man sich da dann zusammenfindet, Solidaritäten schmiedet, die jetzt nicht aber für Ewigkeiten halten werden, sondern die eben genau auf diesen Punkt gehen, die fokussiert sind auf eine Fragestellung, auf ein Thema. Und wenn man das hinkriegt, dass man sich sozusagen um ein Thema gruppiert, aus verschiedensten Ecken sozusagen Leute zusammenbringt und denen auch, muss denen sich auch klar machen, warum sie das interessieren müsste eigentlich sozusagen. Und dann mobilisieren kann, dann wird man sozusagen so eine Art fluktuierende, immer wieder neu zusammengesetzte Bewegung zusammenkriegen. Aber so die Klasse, davon muss man sich, glaube ich, verabschieden, denke ich. Also das passt nicht in unsere Zeit und ist auch gut so, dass es das nicht mehr tut. Denn eine Klasse war ja, ich meine, da gab es auch Mechanismen, die gewaltsam waren, um die zusammenzuhalten. Das sollte man auch nochmal erinnern. Also so Arbeiter sein, wenn man abweichend Meinung hatte, war auch nicht immer so schön. Ja, also.
Ja, aber vielleicht heißt das, ja, aber was heißt das dann? Ja,
was machst du, wenn du ein schwuler Arbeiter bist oder so? Ne? Oder
natürlich,
eine lesbische Arbeiterin?
Aber dann ist ja eher die
Frage. Deshalb ist es ja auseinandergefallen.
Ich glaube doch, die Utopie sozusagen, die muss ja sein, eine egalitäre Gesellschaft. Und ich frage mich, ob das in Unterschieden, ne? Du hast vorher gesagt, gut, dann ist man affiner mit der CDU, das heißt auch mit der Willkommenskultur irgendwie, ja, dann ist Merkel irgendwie, ist er total dabei und irgendwie sind wir dann alle punktuell solidarisch, aber die Frage, was für eine gesellschaftliche Utopie sozusagen dahinter ist, ne? Wenn es dann doch darum geht, nicht nur situativ, sondern auch auf langfristig zu gucken, wie leben wir zusammen. Da weiß ich nicht, ob das reicht, diese Situative, und ob ich dann sozusagen mit jemandem, ohne jetzt niemandem nahe zu treten zu kommen, aber mit jemandem mit Menschenbild, das sehr liberal ist, und zwar FDP liberal oder CDU nicht liberal, konservativ, das christlich ist, aber auch Nächstenliebe, egalitär, irgendeine Vorstellung, frage ich mich, wie das, also, wie ist das, weißt du? Wie,
ja. Aber ist das, aber das finde ich immer so schwer, diese egalitäre Gesellschaft, was ist das denn überhaupt? Also, ich finde, das ist überhaupt nicht definiert. Und ich kann mir egalitäre Gesellschaften ausmalen, in denen ich nicht leben möchte, ehrlich gesagt.
Ja, aber egalitär, und das ist vielleicht unsere letzte, ja, so ein Statement, steht hier. 6. Wie kommen wir zu einem Klassenbewusstsein, das gegen alle Formen der Unterdrückung und Ausbeutung ist?
Wie kommen wir zu einem
Wie kommen wir zu einem Klassenbewusstsein, das gegen alle Formen der Unterdrückung und Ausbeutung ist? Nicht mehr und nicht weniger.
Ja, das ist
ein Zeitfenster, gibt es auch.
Eine Minute. Jeder.
Aber wir dürfen überziehen.
Nee. Doch. Wir haben richtig viel überzogen.
Haben wir? Mhm. Ich aber nicht.
Doch, ich wollte. Das war meine Schuld. Jetzt
mal hier zur Sache, ey. Also wie war das nochmal? Wie kommen wir zu einem...
Dann halte ich nochmal kurz an. Wie kommen wir zu einer, ja? Zu einem Klassenbewusstsein, das gegen alle Formen der Unterdrückung und Ausbeutung ist?
Zu einem? Also ich glaube, ich finde die Frage doof. Also ich meine, erstmal füttert mich das einem und dann das mit dem Bewusstsein, hatte ich ja schon vorher mal gesagt. Ne? Also, also vielleicht ist es ein solidarisches Gefühl, also der Verbundenheit. Also wie mit dem Klo auf dem Intercity. Ich meine, ich fühle mich dann mit immer noch dieses romantische Frauenbild, glaube ich, gerade in meinem Kopf. Ja. Frauen nicht auf Klobrillen pinkeln. Da fühlte ich mich solidarisch in dem Moment und dachte, das ist cool. Also cool, Männer sind scheiße, dachte ich mir. Genau, also vom Gefühl her jetzt einfach. Und da kann ich doch was noch festmachen. Und, verstehst du? Also immer, dann denke ich an die Frau, wo ich da in England, Chester.
Dein letzter Zusatzsatz.
Also ich denke, wir sollten erstmal an uns selber arbeiten und überlegen, ob unsere Begriffe nicht manchmal erstens verkopft sind, zweitens viel zu stark auf die Einheitsthese ausgehen, und das mit der egalitären Gesellschaft sollten wir es eh nochmal überlegen.
Also, ach, was wir darunter
verstehen
wollen.
Jetzt
komme ich
mal.
Das reicht. Ich würde daran festhalten, aber in einem radikaldemokratischen Sinne, ja, und transversalen, das hört sich ein bisschen verklärt an, aber es geht einfach darum, ich glaube, dass Egalität nur im Konflikt entsteht. Ich glaube, man muss Konflikte zulassen, dieses Aushalten, Schmerz aushalten und weiter dran arbeiten und lernen. Das ist von Lenin, ja, und das ist immer noch ein wichtiges, zentrales Zitat. Nicht nur zu verkopft, aber es ist dieses Offenbleiben sozusagen und dieses ständige Aushandeln, das finde ich einen zentralen Moment. Und deswegen glaube ich, dass wir eine Egalität brauchen, die transversal, das ist ein Begriff, ja, wo es um unterschiedliche Machtverhältnisse geht und wie man eigentlich jenseits, oder nicht jenseits, sondern innerhalb dieser unterschiedlichen Machtverhältnisse doch guckt, und das ist, was du gesagt hast, solidarisch wird, aber nichts, was sozusagen auch was Identitäres ist, sondern was ich, ja, vielleicht doch, ich glaube, wir brauchen Utopien tatsächlich, dass ich auch eine Utopie bezieht. Weil ich glaube, dass wir uns auf dieses Identitätsbezogen, ich weiß nicht, wie, wo uns das sozusagen in jetzigen Zeiten hinbringt.